Ein ganz herzliches Willkommen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Gabi Fröhlich. Nachdem es so lange kalt war, ist der Frühling nun mit Macht gekommen. An diesem wunderschönen letzten Maientag machen wir in der Lebenshilfe einen Ausflug nach Norddeutschland. Irgendwo auf dem flachen Land zwischen Ankum und Kloppenburg liegt die Klause St. Anna. Und dort lebt die Einsiedlerin Maria Anna Lehnen mit einer alten Katzendame, einem jungen Kater und 9 Zwergziegen. Ganz abgesehen von den vielen Vögeln, die rundherum in der freien Natur noch unterwegs sind. Über ihr Leben mit ihren Ziegen hat Maria Anna Lehnen vor kurzem ein Buch herausgebracht. Ziegen wie du und ich heißt es, was ich von meinen vierbeinigen Weggefährten über Gott und die Welt lerne. Und genau darüber wollen wir hier im Fokus Schöpfung heute mit Maria Anna Lehnen sprechen. Sie ist uns zugeschaltet aus der Klause St. Anna mit einem ganz alten Telefon. Wir hoffen, dass die Leitung stehen bleibt. Herzlich willkommen hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb.
Ja, herzlich willkommen, Frau Fröhlich.
Wie sah denn bei Ihnen heute Morgen der Tag schon in der Einsiedelei aus? Ich kann mir vorstellen, Sie stehen früh auf.
Ja, normalerweise schon, aber ich schreibe im Moment ein Buch über Schöpfung und da ich eine Eule bin, das heißt, also ich kann abends am besten schreiben, bin ich sehr spät ins Bett gekommen und nicht so ganz so früh, also erst um 6:30 aufgestanden. Und das Erste, was ich mache, ich gehe in meine kleine Kapelle. Dann gibt es ein kurzes Morgengebet sozusagen als Einstieg in den Tag und dann stehen da 9 Zwergziegen und 2 Katzen und wollen sofort Frühstück haben. Und danach, wenn ich die alle versorgt habe, dann gibt es erstmal ganz in Ruhe einen Kaffee für mich und dann gehe ich wieder in die Kapelle und dann beginne ich mit dem Morgengebet, mit der Laudes und mit Evangeliumsmeditation und dann starte ich so in den Tag.
Wir stellen uns vor, eine Einsiedelei ist mitten irgendwo in der Landschaft und alles andere ganz weit weg. Ist das bei Ihnen so? Wie weit sind die nächsten Häuser entfernt?
Also ich habe einige Bauern in der Nachbarschaft, aber die sind alle mindestens, sag ich mal, so einen Kilometer weg, meistens noch ein bisschen mehr. Und die nächsten Dörfer sind nach allen Seiten, also mindestens 6-7 Kilometer weit entfernt. Also ich bin hier wirklich JWD, ganz weit draußen.
Stellt sich die Frage, ist das nicht sehr einsam? Oder soll es das?
Ja, das gehört aber, denke ich mal, zum Einsiedlertum dazu, dass man also nicht permanent Leute um sich hat oder Straßenlärm oder sowas, sondern die Stille hier ist schon sehr intensiv und die genieße ich auch wirklich sehr.
Hat es denn auch Zeiten gegeben, in denen das Leben in der Klause ein bisschen weniger romantisch gewesen ist, also wo Sie gesagt hätten, da wäre es vielleicht gut gewesen, jemanden in der Nähe zu haben?
Nein, das nicht, aber ich habe ja die ersten 11 Jahre habe ich in einer Baracke gelebt, 2 Dörfer weiter. Und da hatte ich nicht unbedingt immer Strom und ich hatte nur eine Pumpe draußen im Garten mit, ne? Und ich hatte kein Telefon damals und schon gar nicht Internet und ähnliche Dinge. Und die ersten 3 Jahre war ich komplett sozusagen versteckt, verborgen. Es wusste auch niemand, was ich mache. Und das war aber total notwendig, um überhaupt sich durchzukämpfen zu dieser Ebene, auf dem mein Gebetsleben, auf dem mein geistliches Leben hingeordnet ist, auf dem ich stehen und leben und wirken soll. Und nachdem ich da weg musste, weil die Hütte fast zusammengebrochen ist irgendwann, habe ich dann hier dieses alte Heuerhaus gefunden. Es ist also ein Heuerhaus. Das ist also hier eine spezielle Form für ganz arme Tagelöhner früher gewesen und habe die dann mit einem Förderverein zusammen, der sich gebildet hatte, aufgebaut. Und wird jetzt nach und nach wirklich zu einem wunderschönen Ort, nicht nur für mich, sondern auch für viele Menschen, die Rat suchen, die Trost brauchen oder die einfach mal eine Frage zum Glauben haben.
Das heißt, Sie sind da nicht ganz allein, sondern Sie kriegen auch immer wieder Besuch.
Ja, also jetzt bei Corona, die letzten 1,5 Jahre war so gut wie nichts, weil sich auch hier, wir hatten sehr hohe Inzidenzzahlen. Das heißt, die Menschen haben sich auch kaum getraut. Dann dazu kam aber dann, dass ich dann teilweise 3-4 Stunden am Telefon gesessen habe, weil sie dann angerufen haben. Sie sind nicht vorbeigekommen, sondern haben angerufen. Und sonst kommt dann schon mal Kolping oder KfD-Gruppen oder so. Die kommen schon mal, machen einen Besinnungstag hier, so einen halben, meistens mit einem Priester zusammen, dass wir auch Messe feiern können draußen. Das geht aber bis jetzt immer nur, wenn es wirklich gutes Wetter ist. Weil in der Klause habe ich keinen Platz für 20 Leute, sondern vielleicht für 5 oder 6. Und so ist das beschränkt immer auf den Sommer. Das war früher relativ häufig. Aber wie gesagt, bei Corona ist komplett alles weggefallen.
Das heißt, für Sie hat, man würde ja meinen, ob Corona draußen umgeht oder nicht, für eine Einsiedlerin macht das keinen Unterschied. Sie haben das auch gemerkt.
Oh ja, ich habe es sehr gemerkt, weil ich natürlich einen Teil meines Lebensunterhaltes, den ich selber verdienen muss. Also Eremiten bekommen keinen Scheck vom Bischof. Das ist ganz wichtig. Ich muss mein Geld also selber verdienen. Und das mache ich durch Vorträge oder auch, indem ich Bücher schreibe und sie verkaufe. Und letztes Jahr im März war von jetzt auf gleich ungefähr 80% meines Einkommens weg, und zwar ersatzlos. Ich habe mich dann so durchgehangelt mit bei einer Freundin immer Mittagessen und überall Geld leihen oder manches habe ich auch geschenkt bekommen. Und ich bin einfach froh, dass das jetzt so langsam sich wieder verändert, sodass also Vorträge wieder möglich sind. Denn das war schon ganz schön hart.
Was ist denn grundsätzlich die Aufgabe einer Einsiedlerin in Ihrem Bistum? Sie haben ja wirklich auch Gelübde abgelegt und so. Ja. Was ist Ihre Aufgabe für das Bistum Osnabrück?
Also zunächst einmal ist natürlich das Beten an sich die wichtigste Aufgabe. Aber das heißt nicht, dass ich den ganzen Tag in der Kapelle sitze und meinetwegen einen Rosenkranz nach dem anderen bete oder mein Stundengebet sowieso, sondern es geht darum, das gesamte Leben, und zwar Herz, Sinn, Geist, Seele, alles, alles, was mich ausmacht, sozusagen von Gott auf eine ganz bestimmte Ebene, auf eine kontemplative Ebene ziehen zu lassen, sodass ich nicht nur wörtlich mit dem Kopf bete, sondern dass ich sozusagen permanent in einem Gebet lebe. Das ist ein bisschen schwer zu verstehen. Deswegen ist es so wichtig, auch wenig Kontakte zu haben oder gar keine, dass viel Ruhe ist, weil es eine sehr schwierige Aufgabe ist, wirklich sich mit allen Fasern meines Menschseins auf diesen Gott hin auszurichten und nach seinem Willen zu leben. Und dieser Wille ist ja nicht unbedingt immer so ganz klar zu erkennen. Ich selber habe ja einen sehr langen Weg hinter mir. Und bis ich da angekommen war, das war schon eine sehr intensive geistliche Arbeit. Aber das gehört zu unserem Leben sozusagen zwangsläufig dazu.
Sie haben eine ganze Weile gebraucht und sind von ganz woanders her gestartet. Sie waren, sagen Sie von sich selber, früher einmal evangelische Taufscheinchristin und waren als junge Frau sehr abenteuerlustig, eigentlich immer schon auch irgendwo ein Individualist. Sie sind, als Sie jung waren, nach Venezuela gefahren, um eine große Büffelfarm zusammen mit einem Freund aufzubauen. Also Sie haben mal richtig groß angefangen. Welche Erinnerungen haben Sie denn an diese Zeit?
Also es ist wirklich sehr, sehr spannend gewesen. Ich bin wirklich sehr abenteuerlustig gewesen, habe also eine Menge Dinge gemacht, die ich heute auch nicht mehr unbedingt vertreten würde. Und dieses Projekt, was wir da angefangen haben, eine große Wasserbüffelfarm aufzubauen, es war eine tolle Zeit. Also ich liebe dieses Land immer noch und gerade in der Corona-Zeit habe ich gesehen, wie es kaputt geht im Moment, wie das vor die Wand fährt. Aber es war für mich wirklich sowas, was ich vorher natürlich nicht wusste, dass Gott gesagt hat, so, ich lasse die jetzt da mal hinfahren, dann habe ich sie endlich da, wo ich sie haben will, weil da kann sie mir nicht mehr ausweichen. Und dann ist halt eben das passiert, was sozusagen die Initialzündung für mein Leben, für mein geistliches Leben gewesen ist. Ich habe ein sehr frommes Buch gelesen über Marienerscheinungen und man muss sich vorstellen, eine protestantische Taufscheinchristin, die eigentlich mit Kirche und mit Gott nicht so wahnsinnig viel am Hut hat und das eigentlich nicht nur vernachlässigt, sondern eigentlich gar nicht wollte, die liest ein Buch, weil nichts anderes da ist in Deutsch, über Marienerscheinungen und das war sozusagen das Einfallstor für Gottes Stimme zu sagen, ich will dich haben. Ich will dich haben. Und das war schon ein ungeheurer Bruch, denn ich konnte damit natürlich erstmal nichts anfangen. Ich wusste nur, das Einzige, was ich brauche, ist dieser Jesus. Wenn man aber keine Ahnung hat, wie kriege ich diesen Jesus denn? Wie mache ich das denn? Ich kriegte nicht mal das Vaterunser mehr zusammen. So weit weg bin ich gewesen. Dann mussten wir weg von Venezuela und damit begann dann so meine Suche, was mache ich mit dieser Erfahrung? Entweder lasse ich sie und tue das als Spinnerei ab, aber das war so heftig und hat mich wirklich von innen nach außen gedreht, wie man so schön sagt, auf links gedreht. Und dann habe ich angefangen zu suchen. Und dann bin ich erst katholisch geworden, was eine sehr spannende Sache gewesen ist, weil ich vorher die Katholiken immer alles ziemlich schräg empfunden habe. Und dann bin ich bei den Klarissen eingetreten, weil das war für mich irgendwie logisch. Ich will beten, ich will diesem Jesus nahe sein, da muss ich ins Kloster gehen. Und ich bin von Natur aus so ziemlich franziskanisch angehaucht. Ja, und dann war irgendwann klar im Kloster, auch dank meiner wirklich sehr, sehr, sehr gut liebevollen Mitschwestern, die mir dann gesagt haben, also du gehörst hier aber nicht hin. Das war sehr schmerzhaft, aber es war Tatsache, ich merkte, das ist ein tolles Leben, was die führen, aber es ist nicht meins. Und dann war der Anschluss meiner Novizenmeisterin, also eigentlich bist du sowas wie eine Einsiedlerin. Und das war natürlich eine Ansage, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, Einsiedler, das sind so irgendwelche Bekloppten da früher aus dem Mittelalter oder so. Bis ich dann mich damit beschäftigt habe und gemerkt habe, ja, das ist mein Weg, das ist wirklich mein Weg. Und dann den konkreten Schritt zu machen, eine Hütte zu suchen, sich da einfach reinzusetzen und zu sagen, okay, Jesus, wenn du mich als Einsiedlerin haben willst, dann zeig mir aber bitte auch, wie das geht. Ich habe nicht viel Ahnung, ich kriege mal gerade so Stundengebet, was man halt im Kloster lernt und andere Gebetsformen und Schriftmeditation, aber was das wirklich heißt, keine Ahnung. Und dann war ein sehr langer, intensiver Prozess, auch mit Melden beim Bischof, der erstmal sehr, sagen wir mal, zurückhaltend war, weil natürlich ich eine junge Powerfrau bin, die nicht so unbedingt in das Bild der Einsiedlerin passt. Ja, aber irgendwann habe ich dann erste Gelübde abgelegt, dann mal für ein Jahr, einmal für 3 Jahre und 2003 dann für immer in einer wunderbaren feierlichen, in einem feierlichen Gottesdienst. Ja, und jetzt weiß ich bin genau da, wo ich zu sein habe.
Sie leben jetzt seit 23 Jahren als 27. Einsiedlerin. Seit 27
Jahren. 27 Jahren, ja.
In der Einsiedelei und sagen bis heute mit allen Schwierigkeiten, Aufs und Abs und so weiter, das ist mein Platz.
Ja.
Gucken wir auf die Tiere, mit denen Sie sich ja schon damals in Venezuela auch enger befasst haben. Gibt es denn irgendetwas, wo Sie sagen würden, das habe ich von meinen Wasserbüffeln gelernt?
Also von den Wasserbüffeln zunächst einmal, dass ich diese Tiere als, obwohl sie so riesig sind und so wahnsinnig spitze Hörner und so, dass sie außerordentlich sanft sind. Und ich weiß, wir sind oft auf den Wasserbüffeln geritten, durch die Lagune geschwommen. Und das ist absolut toll, wenn man auf so einem riesen Tier sitzt und durch ein Wasser schwimmt, auf einem lebenden Tier. Das war wirklich toll. Aber ich hatte damals noch keinen Anpack, wenn man so will, mich mit Schöpfung wirklich auf einer christlichen Sicht hin zu beschäftigen. Denn die Bekehrung und das, was hinterher folgte, war ja nach Venezuela. Und das kam eigentlich erst, als ich angefangen habe, mir zum Beispiel die Ziegen anzuschaffen. Ne?
Das heißt, Sie haben dort in Venezuela so den ersten Impuls bekommen, aber richtig dem nachgegangen sind Sie dann, als Sie wieder zu Hause waren in Deutschland.
Ja.
Und dann haben Sie sich für die Ziegen entschieden. Warum Zwergziegen?
Das war am Anfang eigentlich ganz profan. Zur Klause hier, Klause St. Anna, gehört ein ziemlich großes Gelände. Und Rasenmähen ist eine absolut blödsinnige Arbeit. Und ich musste mähen und mähen und mähen, damit es irgendwie, weil es hier ist wirklich ein bisschen Urwald, damit ich wenigstens Platz hatte für ein bisschen Gemüse und Kartoffeln und so. Und dann habe ich gedacht, nee, also zu Rasenmähen, das stinkt. Es ist eigentlich sinnlos, weil man muss es jede Woche machen. Warum hole ich mir nicht irgendwas, was das abfrisst? Und Ziegen fand ich immer schon toll. Wir hatten in Venezuela hatten wir auch 2 so kleine Ziegen. Und dann habe ich mir einfach 2 Ziegen geholt. Und das war am Anfang schwierig, weil ich musste erst mal lernen, mit diesen Tieren auch umzugehen. Was brauchen die wirklich? Was muss ich gucken? Ich hatte Gott sei Dank gute Tierärzte hier, die mir auch geholfen haben. Eine ganz tolle Tierärztin am Anfang. Und so ist das angefangen. Also eigentlich war mein Wunsch nur, die Ziegen sollen mir beim Rasenmähen helfen.
Und dann waren die Ziegen da und dann haben Sie festgestellt, dass es noch viel mehr?
Ja, also mit Tieren zu leben, wenn man einen offenen Sinn und ein offenes Herz hat, dann merkt man natürlich erstmal, jedes Tier ist wirklich unterschiedlich. Also jede meiner Ziegen hat eine ausgeprägte Persönlichkeit.
Stellen Sie vielleicht mal ein paar Beispiele davon, den 2 oder 3.
Also am Anfang zum Beispiel meine erste Leitziege war Frieda. Die ist inzwischen eine alte Oma hier mit wahrscheinlich 17 oder sogar 18 Jahren. Genau weiß ich es nicht. Und die hatte wirklich eine sehr klare, starke Führungsposition. Die hat dafür gesorgt, dass alle was kriegten, aber sie hat auch dafür gesorgt, dass sie nicht unterging. Also sie hat also schon immer geguckt, dass sie genug Futter kriegte, hat aber auch geguckt, dass die anderen was hatten. Oder Alice, das ist die zweite gewesen, eine sehr ruhige Ziege, die aber unglaublich wachsam ist. Jede Ziege hat sozusagen immer so ein bisschen Wachdienst, schläft also in der Regel auch draußen, wenn es nicht zu kalt ist. Und wenn irgendwas ist, dann steht sie oben auf meiner, da ist eine alte Hundehütte dabei, da steht sie da oben und warnt die anderen, hallo, hallo, da kommt was. Ne? Ich hatte ein paar Mal hier wildernde Hunde, so Bauernhofhunde, die am Streunen waren und die dann natürlich hier hinkamen und im Moment natürlich auch die Sorge, dass die Wölfe langsam näher kommen, weil die sind hier bei uns hier oben sehr stark. Und die steht da oben und warnt. Ja, also das sind so Dinge, wo ich merke, jedes Tier hat wirklich eine Persönlichkeit, eine ganz klare Charakteristikum. Und das war dann ein Anlass, mich damit zu beschäftigen, muss vielleicht jede Ziege was anderes haben oder was brauchen sie überhaupt? Und einfach damit zu leben.
Das, genau, also jede einzelne ist individuell. Das ist das eine, was besondere Fähigkeiten sind bei den Ziegen. Glauben Sie, dass das für alle Tiere gilt? Und dass man es bei den Ziegen einfach besonders merkt?
Also ich denke schon, gut, ich kenne Hühner. Hühner zum Beispiel kenne ich nicht so. Aber ich denke, bei den Kühen oder Schafe mag ich nicht so besonders, muss ich gestehen. Die sind immer so ein bisschen... Ich finde sie immer so ein bisschen dümmlich. Aber das liegt auch daran, dass ich eigentlich keine Schafe wirklich kenne. Aber meine Ziegen sind für mich schon ein Beispiel dafür, dass wir mit Tieren, dass wir Tiere anders sehen müssen. Dass sie nicht einfach nur irgendein Ding sind, was wir gebrauchen können, sondern dass sie Mitgeschöpfe sind.
Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir Tiere einfach unterschätzen, weil wir vielleicht ihre Sprache auch nicht so lesen können. Es gibt ja inzwischen in der Forschung unter den Forschern auch immer wieder verblüffende Erkenntnisse. Ich fand das eigentlich auch immer sehr spannend und fand es interessant, dass zum Beispiel Affenwärter versucht haben, da eine Zeichensprache zu entwickeln und dann bass erstaunt waren über das, was diese Tiere zum Beispiel alles können oder worüber sie auch zum Teil wirklich nachdenken. Verändern diese Forschungsergebnisse auch unseren Blick auf die Mitgeschöpfe?
Also mit Sicherheit. Ich habe mich ja auch eine Weile mit Tierethik und so auch für das Buch beschäftigt und erstaunlich ist es, dass zum Beispiel meine Ziegen meine Körpersprache glasklar verstehen. Also es ist so, dass wir gehen jeden Mittag normalerweise ein oder anderthalb Stunden in den Wald. Ne, dann dürfen sie rumtoben, dann dürfen sie auch, sie lieben Efeu, die fressen also dann richtig intensiv. Außerdem ist das Gras außerhalb des Geheges immer besser als das, was drinnen ist. Und sie kennen meine Körpersprache. Also wenn ich den Finger hebe und sage Nein, dann wissen die ganz genau, okay, da darf ich nicht dran. Ne? Und wenn ich lächle und sage, komm mal eben her, dann kommen sie. Also sie sehen, gerade das lächelnde Gesicht ist für eine Ziege eine ganz klare Botschaft. Das ist zum Beispiel auch durch Studien belegt worden. Und sie haben untereinander nicht nur eine ganz starke Hierarchie. Ziegenherden haben immer ein sogenanntes Matriarchat. Das heißt, eine weibliche Ziege ist immer die Chefin. Und das merkt mein Bock, mein junger Bock merkt es immer sehr, wenn er nämlich, der ist im Moment voll in den Pflegeljahren, ne? Macht also ziemlich viel Blödsinn, ärgert die alle und so. Und dann kommt die jetzige Zwergziegenherdenchefin, also Milli, meine Leitziege, die kommt dann immer sofort und der kriegt erstmal richtig Haue, so nach dem Motto, benimm dich immer anständig. Also da ist so eine Interaktion innerhalb der Herde, das ist spannend. Und diese Interaktion, in die bin ich mit einbezogen. Das heißt, da ist eine Art von Sensus, ein Gefühl für mich da. Ich weiß jetzt, vor 2 Jahren oder so, habe ich mich mittags mal auf die Weide gelegt und ein bisschen geschlafen. Es war ein traumhafter, schöner Sonntag. Und als ich aufgewacht bin, da lag die ganze Herde um mich herum. Also ich bin so etwas, ich bin nicht irgendwie der Besitzer nur, sondern ich bin ein Mitglied der Herde. Und das ist etwas, was auf Dauer auch den Blick verändert auf Tiere. Dass sie nicht einfach nur Nutztiere sind, dass wir sie besitzen und ausnutzen, sondern dass sie zu uns gehören und mit uns auf diesem Planeten leben.
Wenn Sie damit Sie sind ja die, denke ich, in der Herde die Chefin, auch anerkannt als Chefin. Und haben Sie den Eindruck, dass Ihre Ziegen Ihnen so blind gehorchen oder versuchen die sich auch so ihre eigenen kleinen Freiräume zu ergattern?
Also blind gehorchen tut eine Ziege nie. Ganz bestimmt nicht. Sie sind sehr eigenwillig, ne? Also Milli, meine jetzige Leitziege, ist erstens unglaublich verfressen. Also so eine verfressene Ziege habe ich noch nie gehabt. Und sie ist, wenn sie ein Mensch wäre, dann würde ich sagen, sie ist ein absoluter Egoist. Ne? Und wenn ich da dann eingreife und sage, Moment, jetzt lass die anderen auch mal an die Raufe, ne, dann kriege ich schon sozusagen Paroli, ne? Dass sie sagt, nee, will ich aber jetzt nicht. Und dann muss ich auch mal laut werden. Oder vor vielen Jahren war mein erstes kleines Ziegenbaby, was ich hatte, das schwarze Mädchen, die komplett schwarz ist, das war die totale Ausbrecherkönigin. Die hat wirklich genau gespürt, wo am Stromzaum denn weniger Impuls war. Und ich habe das nur gemerkt, weil sie plötzlich so dick wurde. Ich denke, Donnerschlag, weil die kriegt doch genau das Gleiche wie alle anderen. Warum setzt die so viel Speck an? Und das ist für Ziegen nicht gut, weil sich das Fett immer um die inneren Organe erst bildet und das kann sehr gefährlich werden. Und dann habe ich sie mal still so heimlich beobachtet und dann ist sie durchs Gelände, hinten durch den Zaun, auf das andere Gelände, wo ganz viel Eicheln lagen. Und Eicheln sind absolut wie Schokolade für uns, ne? Total lecker, aber natürlich auch Mastfutter. Und da stand sie dann ganz vergnügt und hat sich den Bauch vollgehauen, bis ich dann irgendwann ihr das sozusagen den Strom erhöht habe da und die Litze repariert habe. Und dann hat sie gemerkt, sie kann nicht mehr raus. Und dann war hier ein Theater. Sie hat also auf der alten Hundehütte getobt, eine 5 Minuten lang einen Tanz mit trommelnden Klauen und Brüllen und Schreien, so nach dem Motto, Mann, das war so toll und jetzt kann ich da nicht mehr durch. Und sie hat ganz genau gewusst, dass ich das gemacht habe.
Sie denken ja dann immer auch über das Leben mit Gott und den Menschen auch. Was lehrt uns das denn über uns als Menschen?
Also man kann schon sehr schöne Parallelen zeigen über das. Man sagt ja nicht umsonst, dass manchmal ein Mensch, eine Frau zickig ist oder so. Dadurch, dass sie eigenwillig sind sie natürlich kein kuscheliges Kaninchen oder Hamster oder so. Sie sind Persönlichkeiten und da muss ich drauf Rücksicht nehmen. Aber sie spiegeln mir auch zurück. Wenn ich schlechte Laune habe, dann merke ich das, weil ich sage dann, komm mal her. Und dann dreht sie sich um so nach dem Motto, nee, du hast mir heute viel zu schlechte Laune, dann komme ich nicht. Also sie spiegeln mir mein eigenes Verhalten zurück. Und über die vielen Jahre, die ich jetzt mit den Ziegen lebe, ist natürlich auch dann immer klar geworden, dass wir mit unserer Schöpfung insgesamt nicht gut umgehen. Wir sagen zwar, ich liebe den Wald und ich liebe die Wiesen oder die Blumen und so, aber wir verwechseln dann immer Liebe mit Besitz. Und das war eigentlich vielleicht so das Intensivste, was bei mir mit meinen Ziegen gewesen ist. Sie gehören mir, ich habe sie zumindest die ersten gekauft, alle anderen stammen ja von Alice ab, aber sie gehören auch sich selbst. Ich kann nicht über sie so blind verfügen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Impuls für heute, weil diese Schöpfung, dieser unglaublich wundervolle Planet, ist eine Kostbarkeit im All, wie ein Edelstein. Und Gott hat ihn uns geschenkt. Und zwar nicht, damit wir ihn kaputt machen oder ausnutzen, sondern damit wir durch ihn, mit ihm leben und dafür dem Schöpfer Dank sagen. Und das ist etwas, glaube ich, was gerade so meine Quintessenz aus den letzten Jahren gewesen ist. Ich muss viel, viel, viel dankbarer sein, selbst für das Gras, was ich ständig mähen muss oder so. Aber es ist es ist permanent ein Geschenk an mich. Und das ist etwas, was wir vielleicht ganz neu lernen müssen, gerade jetzt so in der ökologischen Krise.
Ja. Wenn Sie so Ihre Ziegen beschreiben, da denke ich manchmal, also läuft bei uns mit Gott und uns eigentlich auch nicht anders. Auch wir haben vielleicht irgendetwas, wo wir denken, außerhalb vom Zaun da hinten, das sind die Eichen. Eigentlich schadet es uns. Im Gegensatz zur Ziege wissen wir das vielleicht auch sogar, aber wir können nicht widerstehen. Und wenn es uns genommen wird, dann toben wir auch.
Ja, ganz sicher. Also ich denke mal, dass Gott ein bisschen, wenn er auf mich guckt, nicht so wahnsinnig viel Unterschied macht zwischen meinen Ziegen und mir, was denn so mein Verhalten angeht. Er hat nur andere Möglichkeiten, mich zu, sagen wir mal, zu kontrollieren oder auf den richtigen Weg zu bringen, als wie ich meine Ziegen.
Ja, zumal die ja offensichtlich, wie Sie es in Ihrem Buch beschreiben, auch teilweise sehr gewitzt sind und ihnen auch versuchen, die Rosen hinterm Rücken wegzuklauen.
Ja, also ich muss schon aufpassen, weil sie sind schon sehr, sehr lümmelig manchmal, ne? Vor allen Dingen Ultimo ist im Moment wirklich ein absoluter Flegel. Aber es sind schon so ein bisschen wie Kinder. Und da weiß man ja auch, dass Kinder etwas anstellen, wo man sich die Haare rauft, aber man liebt sie trotzdem. Und ich
lesen
denke,
Sie
so ist das bei, von Gott und mir auch.
Lesen Sie eigentlich die Bibel anders, seit Sie so intensiv mit Ihren Ziegen zusammenleben?
Oh ja, auf jeden Fall. Also ich habe jeden Tag ja Schriftmeditation und schreibe im Moment ein neues Buch über Schöpfungsspiritualität. Und da sehe ich dann, momentan ist es so, dass ich über Hiob zum Beispiel lese, wo Hiob nach den ganzen Schwierigkeiten, nach den grässlichen Katastrophen und so diesen Dialog mit Gott hat und wo er dann zum Schluss die Hand auf den Mund legt und sagt, ich habe gar nicht richtig verstanden, dass du der Schöpfer bist. Nicht, wo Gott sozusagen in Hiob steht, ja, wer hat denn diese Welt gemacht? Wer hat denn die Wälder gemacht? Wer hat denn Wind und Sturm? Also sozusagen in diesem Dialog wird ja Hiob nochmal vor Augen geführt, er ist nur ein Teil der Schöpfung. Der Schöpfer aber ist Gott. Und das ist etwas, was sozusagen meiner Bewusstseinserweiterung entspricht, die in den letzten, sagen wir mal, 27 Jahren passiert ist, dass ich nicht nur dankbar bin, sondern dass ich immer mehr merke, wir können diesen Planeten kaputt machen, aber das ist so irrsinnig, weil wir haben ihn ja nicht geschaffen, er ist uns geschenkt geworden und wer macht schon ein Geschenk kaputt, was er kriegt?
Das eine, was Sie angesprochen haben schon, ist die Nutztierhaltung. Also wenn Sie so eine intensive Beziehung zu Ihren Ziegen haben, fällt es wahrscheinlich sehr schwer, auch sich vorzustellen, wie andere Tiere leben, wenn sie einfach nur, ja, um gebraucht zu werden, für die Fleischproduktion gehalten werden.
Also ich denke, es ist in Ordnung, dass wir Tiere essen, weil Tiere essen auch Tiere. Ne? Also ich sehe ja hier, also gut, wir haben hier weniger Wölfe, also bis jetzt haben wir die nicht bis hier, wir sind oben in der Mayburg ganz intensiv wohl, aber ich glaube, dass wir einfach da eine andere Sicht haben müssen. Was ich an der Nutztierhaltung immer schlimm finde, ist diese ungeheure Verschwendung. Also wenn man mal sich ein bisschen das anschaut, in den entsprechenden Dokumentationen oder so, wie viel verschwendet wird, wie viel weggeschmissen wird von zum Beispiel von Fleischprodukten, ne? Da sage ich, das müssen wir auf jeden Fall ändern. Ich selber esse relativ wenig Fleisch, aber ich esse Fleisch. Das heißt, ich weiß, das, was ich da esse, meistens ist es Hühnerfleisch und so, das war ein Tier. Und ich glaube, dass es okay ist. Aber die Frage ist, wie halten wir Tiere und wie gehen wir mit diesen Produkten um? Und wenn ich sehe, wie viel, ich habe früher, ganz früher mal vor der Einsiedelei bei einem großen Supermarkt gearbeitet, so gejobbt nach Venezuela, um Geld zu verdienen. Und ich weiß, was hinten in einem riesigen Areal lag an Dingen, die waren gerade mal abgelaufen, die konnte man nicht mehr verkaufen, die wurden einfach weggeschmissen. Und das waren Sachen, die waren eigentlich noch gut. Und das sind Dinge, unser Konsumverhalten entspricht nicht dem, was der Schöpfer mit dieser Welt sich vorgestellt hat. Und da müssen wir auf jeden Fall anders denken und anders handeln.
Das ist der eine Pol. Und auf der anderen Seite steht die Vermenschlichung von vielen Tieren, wenn ich dran denke, was es heute für Tiere alles gibt: Friseur, Masseur, Psychologen, Hotel und so weiter. Oh, ja. Also das ist ja die andere Seite. Auf der einen Seite sind es die Nutztiere, die irgendeine Nummer sind und eigentlich nicht mehr als ein Fleischlieferant. Ich denke zum Beispiel bei Schweinen, die hochintelligente Tiere sind, extrem grausam zum Teil. Und dann auf der anderen Seite, dass Tiere völlig artfremd, vielleicht wie so ein kleiner Kinderersatz gehalten werden.
Ja, aber das zeigt ja auch, dass wir durch unser Leben, gerade in den hochzivilisierten Ländern, vergessen haben, was Menschsein bedeutet. Menschsein ist immer ausgelegt, auch für eine Einsiedlerin, immer ausgelegt auf Gemeinschaft. Und zwar Gemeinschaft im Sinne dessen, was der Schöpfer damit gemeint hat. Eine liebende Verbindung zwischen Mensch und Mensch, in welcher Form auch immer. Und wenn das nicht mehr funktioniert, wenn also sozusagen der Mensch nicht mehr in der Lage ist, mit anderen wirklich eine Gemeinschaft zu bilden, eine Liebesbeziehung, eine Freundschaft, eine gute Familie aufzubauen, das ist ja im Moment wirklich auch, hat Corona nochmal ganz deutlich gezeigt, das ist ein Riesenmanko. Und dann suche ich mir natürlich, weil dieses Bedürfnis ja da ist, die Sehnsucht, aber dann suche ich mir irgendwie so einen Kindchenersatz. Und dann ist das vielleicht ein Hund, ein Kätzchen, ein was weiß ich, ein Kaninchen oder was auch immer. Und das wird dem Menschen nicht gerecht, aber es wird auch den Tieren nicht gerecht. Und ich habe so die Hoffnung, dass vielleicht auch durch Corona, was da so hochgekommen ist und was uns klar geworden ist, zumindest einigen, dass das vielleicht dazu führt, dass wir nicht nur mit Tieren anders umgehen, sondern dass wir auch unser Menschsein wieder anders verstehen.
Gucken wir noch auch darauf, was dann am Ende, eben wenn Sie sagen, dass die Menschen gut verstehen, wer ist eigentlich der Mensch, würden Sie dann doch sagen, da gibt es etwas, und da hat der Schöpfer entschieden, dass er den Menschen von den Tieren abhebt. Ist ja interessant eigentlich, wenn man die Genesis anguckt, der Mensch hat ja keinen eigenen Schöpfungstag gekriegt. Der wird ja am gleichen Tag, ich meine, Gott hätte auch sagen können, oder der Schrift hätte das so dargestellt werden können, da gibt es einen Tag nur für den Menschen als die Krone. Wird man vielleicht jetzt so mal so machen als Mensch. Aber nein, macht er nicht. Also der sechste Tag ist zwar der Tag der Erschaffung des Menschen, aber eben nicht allein. Das heißt, irgendwo stehen wir ja mit den Füßen im Tierreich. Und dann ist trotzdem etwas, was den Menschen heraushebt, dieser Atem Gottes. Glauben Sie, dass man das auch wahrnehmen kann doch? Oder wo nehmen Sie das wahr?
Also für mich ist die Möglichkeit der Reflexion, dass ich mir meines Menschseins bewusst werde. Ich glaube, neben dem, was wir im Christentum haben, also Taufe, Firmung und so weiter, das ist sozusagen das, was uns Gott ähnlich macht. Ein Tier, auch so sehr ich meine Ziegen liebe und so sehr ich weiß, sie sind eigene Persönlichkeiten, aber ich glaube, dass sie nicht auf sich selbst reflektieren, um zu wissen, ich bin eine Ziege. Ich bin ein Tier, ich bin ein aus der Gattung Capra, ne? Sondern sie haben wirklich
sie sind einfach groß.
Da ist ein Unterschied. Und das finde ich hebt uns aus der Tierwelt sozusagen hoch. Aber es ist auch eine Riesenverantwortung.
Diese Fähigkeit zu sagen, zu empfinden, wer man ist, ist nötig, um für Gott auch wirklich gegenüber zu sein. Ein echtes Du, das auch freie Entscheidungen treffen kann.
Ja, ich glaube, das ist der Unterschied zwischen einem Tier und einem Menschen. Ich will mich da jetzt philosophisch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber für mich ist auch die Erkenntnis, also die verstandesmäßige, aber auch die Herzenserkenntnis, ich bin ein Mensch und ich stamme von Gott ab. Ich glaube, das ist auch etwas, was uns von den Tieren unterscheidet. Und aber ich muss es auch dann tun. Ne? Also es ist ein Weg, der gleichzeitig eine Chance ist, eine Aufgabe, aber es ist auch eine Riesenverantwortung.
Das ist auch ein Geschenk, dass wenn wir es nicht empfangen und danach leben, dann versickert es. Fokus Schöpfung von wegen nur meckern ist unser Thema heute, was wir von Ziegen über Gott und die Welt lernen. Und wir sprechen mit der Einsiedlerin Maria Anna Lehnen, die mit ihren 9 Zwergziegen in der Klause St. Anna am hohen Norddeutschland lebt. Sie können jetzt in dieser Sendung anrufen, liebe Hörerinnen und Hörer, unter 089 517 008 008 direkt mit Maria Anna Lehnen sprechen. Oder Sie können auch uns selber erzählen, warum Ihnen Tiere wichtig sind, was Sie von Tieren über Gott und den Menschen lernen. 089 517 008 008, das ist die Nummer zur Sendung. Maria Annalena lebt als Einsiedlerin mit 9 Zwergziegen im hohen Norden Deutschlands in ihrer Klause St. Anna. Und sie hat viel Zeit zum Beten, aber auch zum Nachdenken über Gott und die Welt, auch wenn sie ihre Tiere beobachtet, ihre Ziegen. Sie hat ein Buch geschrieben, Ziegen wie du und ich, was ich von meinen vierbeinigen Weggefährten über Gott und die Welt lerne. Und Grauter, darüber sprechen wir hier in der Lebenshilfesendung mit der Einsiedlerin Maria Annalena. 089-517-008-008. Das ist Ihre Nummer, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Und wir freuen uns, wenn Sie auch Ihre Gedanken über Gott, die Welt und die Tiere mit einbringen. Frau Herrmann ruft uns aus Heiligenbronn im Schwarzwald an. Guten Morgen, Frau Herrmann.
Ja, guten Morgen. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Also Gott hat uns alle ja erschaffen. Er hat ja auch gesagt, macht euch die Erde untertan. Und er hat uns das alles ja nur geliehen, praktisch. Und die Tiere. Und wenn man hört, die Hunde, ich mag so gern so die Hunde, die sind so wachsam und so sollen wir ja auch sein, wachsam. Und ich weiß sogar, dass ich von einem Elefanten mal was gehört habe, also ein Elefant nach so und so vielen Jahren ganz genau weiß, wer ihm viel Gutes getan hat. Und so sollen wir ja auch den Menschen auch Gutes tun. Und auch die Tiere soll man nicht quälen. Oder das ist schlimm, wenn man die Tiere quält und sieht, wie die Schmerzen haben und dann zugrunde gehen. Nein, man soll die Tiere genauso lieb haben wie auch die Menschen. Aber das Tier kommt als zweites dran, der Mensch als erstes.
Das heißt, Sie plädieren, Frau Herrmann, für eine Achtsamkeit gegenüber den Tieren. Ich denke, wenn man eng mit den Tieren zu tun hat, dann, Maria Annalena, ist es doch so, dass man auch einfach dann Gefühl dafür entwickelt. Die meisten Menschen, die dann Tiere einfach nur so benutzen, das ist wahrscheinlich, weil man versucht auch gar keine Beziehung zu ihnen so wirklich aufzubauen. Man wird versuchen, das wahrscheinlich bewusst von sich wegzuhalten auch. Sonst könnte man sich wahrscheinlich auch gar nicht so verhalten, oder?
Also ich denke, wenn man mal wütend ist über Tiere, eben das kennt jeder, sollte man sich immer darüber vergewissern, was mache ich da jetzt gerade eigentlich? Es gibt nicht umsonst den Spruch, quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz. Das ist ein alter Spruch. Und wenn ich mir bewusst mache, dass Tiere genauso Schmerzen empfinden wie ich, wenn ich mich verletze oder wenn ich getreten werde oder wenn ich vom Fahrrad falle, dann ist das eigentlich so ein Aufruf, auch der aus dem Geistlichen kommt, denk daran, es sind deine Mitgeschöpfe und sie fühlen wie du Schmerz, also füge ihnen keinen Schmerz zu.
Vielleicht haben wir da sogar, ich denke mal, wenn man früher liest, so alte Geschichten, wie manchmal so klassischerweise in alten Geschichten Jungs die Tiere gequält haben, so zum Spaß, keine Ahnung, einen Frosch zum Platzen gebracht haben und solche Sachen, furchtbare Dinge. Das ist ja, da scheinen wir einfach heute doch nochmal ein anderes Bewusstsein zu haben, oder?
Also ich denke schon, einfach durch die voranschreitende Forschung auch, die natürlich durch die Medien dann auch sehr, sehr breit verbreitet werden, dass wir wissen, dass diese Dinge, die früher ja viel aus Unkenntnis passiert haben. Ich habe in meinem Buch ja auch geschrieben über unseren Hund, den wir damals hatten, der also nachts immer in den Keller musste, wo wir Kinder das okay fanden, weil Mama und Papa das gesagt hatten. Heute weiß ich, das war für unseren Hund eine Qual, in den dunklen Keller die ganze Nacht gesperrt zu sein. Und das sind ja auch Entwicklungsprozesse. Und ich glaube, wenn wir uns klar machen, dass ich nicht nur in meinem persönlichen Leben, in meinem geistlichen Leben, aber auch in meinem ganz normalen Alltag Entwicklungsprozesse durchmache. Ich koche heute völlig anders zum Beispiel als meine Mutter. Ne? Nicht viel Fleisch, viel Fett und so weiter, sondern wenig, und das ist ja auch ein Lernprozess, dann wird sich auch auf Dauer die Haltung gegenüber Tieren und die Haltung mit Tieren ändern. Und wir wissen dann, dass wir ihnen keine Schmerzen zufügen dürfen.
Dann danke ich Frau Herrmann für Ihren Anruf, Ihren Beitrag und wir kommen nach Freiburg zu Frau Usinger. Grüße Sie.
Ja, guten Morgen oder guten Tag. Ich bin Frau Usinger, ja. Ich wollte sagen, wegen den Tieren. Also früher war ich ganz den Tieren hingegeben. Das war natürlich auch zum Teil ein Fehler. Obwohl ich Tiere liebe, sollte man doch Gott als erster Stelle setzen. Und das ist ein guter Gedanke dabei, dass man da auch die Triebhaftigkeit, die bei den Tieren normal ist, die sollte man eigentlich vor Augen setzen, damit man da den Abstand findet, dass man eben kein Tier wird. Und ich glaube, Gott hat uns diese Triebhaftigkeit der Tiere vor Augen gestellt, nicht, dass wir sie verabscheuen, sondern dass man sagt, die sind eigentlich Lehrer für uns. Die sagen uns, hoppla, wir dürfen da nicht weiter, wir müssen zu Gott.
Mhm.
Ich denke, wenn man sich ganz die Tieren hingeht, wie ich das früher gemacht habe, dann wird man auch psychisch krank, ja, mit der Zeit. Weil Gott ist die Liebe. Und man kann den Kindern, also die Kinder Gottes, halt die Kinder Gottes sind auch die Tiere, die sind halt noch abhängig von der Liebe, die wir ihnen geben, durch Gott. Und die Liebe von Gott spiegelt sich wieder durch uns Verhalten zu dem Herrn. Und das wollte ich sagen.
Usinger, höre ich da vielleicht raus, dass eben es dann falsch wird, wenn man von den Tieren etwas möchte, was sie einem am Ende nicht geben können, dann
ja,
macht es krank.
Und dafür sind die aber ehrlicher, weil sie eben der Schöpfung nahe sind. Und wir entfernen uns der Schöpfung, der Schöpfer. Und deswegen sind beide Polen wichtig, aber nicht nur Tiere, sondern hauptsächlich Gott. Das wollte ich dazu beitragen.
Vielen Dank für Ihren Beitrag, Frau Usinger. Möchten Sie noch etwas dazu sagen, Marie-Anna Lehnen?
Nein, ich denke, das ist eine gute Einschätzung, dass ich schauen muss, dass ich von dem Grundsatz ausgemacht, wir sind alle Geschöpfe, aber es gibt Unterschiede. Und eine Fliege, ein Singvogel, eine Ziege sind etwas anderes als der Mensch. Und da muss ich auch mein Verhältnis darauf ausrichten. Aber wichtig ist, dass ich das Bewusstsein habe, wir gehören alle Gott. Und das ist eigentlich die Basis, auf der ich versuche, Schöpfung zu betrachten. Und auch wenn ich mit meinen Ziegen ab und zu mal schmuse im Stall, das darf ich gerne. Und das lieben sie auch sehr. Aber ich weiß, es sind keine Menschen, sondern es sind Ziegen. Und das ist etwas, eine ganz wichtige Stelle, die wir immer im Kopf haben müssten.
089-517-008-008 ist die Nummer zu dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb, Fokus Schöpfung, von wegen nur meckern, was wir von Ziegen über Gott und die Welt lernen. Frau Würfel ruft uns an aus der Oberpfalz. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Also ich kann jetzt überhaupt nicht meckern, sondern ich kann nur sagen, wie toll, dass diese Sendung, wie alle Lebenshilfesendungen bei Ihnen sind. Und die heutige hat mich ganz besonders berührt. Zum einen, dass ein Mensch so einen ungewöhnlichen Lebensweg schafft und einschlägt. Das hat mich sehr bewegt. Und zum anderen hat es bei mir auch so Erinnerungen wach werden lassen, welche therapeutische Wirkung das Ziegen auch haben können. Weil meine Mutter, das war eine Bäuerin und die hat mit 62 Jahren Brustkrebs gekriegt und dann konnte sie nicht mehr melken, also die Kühe melken und dann haben wir ihr zwei Ziegen gekauft und das war eben dann noch möglich und dann hat sie in der Früh immer die Milch von den Ziegen genommen und ich war da zu dem Zeitpunkt schon verheiratet, habe es immer am Abend gemolken und sie ist dann jeden Tag, obwohl sie das die Diagnose gekriegt hat, sie hat bloß noch ein Vierteljahr zu leben, sie hat dann nur 10 Jahre gelebt, ist zwar nie mehr gesund worden, aber die Ziegen waren dann der Grund, weshalb sie bei Wind und Wetter jeden Tag eben ihre Ziegen draußen gehütet hat und hat also eine ganz innige Bindung auch zu ihren Ziegen gehabt und hat dann zum ersten Mal in ihrem Leben Zeit sich genommen, um jeden Tag mit den Ziegen draußen zu sein. Und ich denke heute nur in Dankbarkeit an diese Ziegen zurück und das ist bei mir jetzt alles wieder so wach geworden und mich hat das jetzt so bewegt, dass ein Mensch so ein intensives Leben eben mit Ziegen und mit der Einsamkeit und ich habe es nicht von ganz Anfang an mitgekriegt, aber auch das, was Sie gesagt haben über die Tierhaltung und über die Verschwendung, das hat mich so bestärkt in meinem Empfinden und ich habe gedacht, das tröstet mich wieder, wenn es eben mehrere Leute gibt, die auch unter diesen Missständen so leiden und die auch anprangern. Und ich wollte, obwohl ich mir nie Zeit nehme zum Anrufen, aber heute habe ich gedacht, ich muss jetzt das einfach sagen.
Ja, vielen Dank, Frau Würfel, dass Sie angerufen haben.
Bitte. Das ist doch eine sehr schöne Anruferin gewesen, weil ich glaube, wenn man sich damit beschäftigt, dann kommt man zwangsläufig auch darauf, dass es mit Tieren eine sogenannte tiergestützte Therapie gibt. Ich habe mit meinen Ziegen ja auch mal im Kindergarten und in Altenheimen bei schwer demenziell erkrankten Menschen Besuche gemacht und das habe ich im Buch beschrieben und das war für mich selber auch eine unglaubliche Offenbarung, was einfach nur ein Besuch mit meinen Ziegen bei einem Menschen, der eigentlich nicht mehr lacht, der eigentlich keine Reaktionen mehr zeigt, was da auf einmal nur dadurch, dass er die Ziege sieht, dass er sie anrührt, dass er sie streichelt, auf einmal ein Lächeln erscheint und der Mensch, der eigentlich schon lange so in sich selbst verschlossen ist, wieder nach außen gehen kann.
Und das gibt es immer mehr, dass es sogenannte tiergestützte Therapien gibt, gerade für Kinder, die ein Defizit haben oder die schwer gestört sind oder so. Da können Tiere enorm was bewirken. Und das ist eine große Freude, das mitzuerleben.
Ja, also es muss da nicht nur die Delfintherapie, kennt man zum Beispiel, Reittherapie und so weiter, aber man kann auch wirklich in der Nähe mit den Tieren, die nicht ganz so exotisch sind, auch ganz viel bewirken bei Menschen. Mhm. Dankeschön für Ihren Anruf, Frau Würfel. Ich bestätige auch, ich habe auch mal beim Wandern in den Bergen eine Gruppe mit Packziegen gesehen. Da sieht man doch, die haben uns dann hinterher erzählt, dieses Ehepaar, dass sie die wirklich von ganz klein auf bei sich großgezogen haben und dass die dann auch so auf sie fixiert waren. Die konnten hingehen, wo sie wollten. Die Ziegen liefen mit dem Gepäck auf dem Rücken. Also das ist gibt's auch. Also spannend, was diese Tiere alles können und was Menschen alles mit ihnen unternehmen. Dann höre ich als nächstes Frau Todt-Barall. Ich grüße Sie, Frau Todt-Barall. Von woher rufen Sie uns an?
Aus der Karlsruher Gegend. Gertrud heiße ich, Gertrud.
Ja. Mhm. Ja. Wir hören Sie.
Ja, also ob es Zeiten gibt, in denen Frau, Moment, Anna-Lena, Maria Anna-Lena, ja, gerne besucht wird.
Es ist so, zum Kaffeeklatsch, nein, den gibt's bei mir nicht. Aber Menschen, die eine Frage haben, Menschen, die Kummer haben oder die eine Frage zum Glauben haben, das ist immer möglich. Ne? Also ich habe das auch so, also vor Corona war das wirklich so, dass manchmal einfach Leute vor der Tür standen, teilweise wirklich morgens schon früh, wo, ich erinnere mich da an jemanden, wo der Sohn schwer verunglückt war. Die kannte mich und die stand um 7 Uhr vor der Tür, Tränen überströmt und sagte, das und das ist passiert, hast du mal Zeit? Und dann sage ich, natürlich habe ich Zeit, komm rein, du kriegst einen Kaffee. Und dann habe ich Zeit zum Gespräch. Das ist wichtig. Ich kann, wenn ich mit Gott leben will, dann kann ich Menschen, die in Not sind, Menschen, die eine Frage haben oder die gerade Kummer haben, dann kann ich nicht sagen, ich muss erst beten, komm später wieder, weil jeder, der an meine Tür klopft, Jeder hat Christus in sich. Das heißt, wie Philipp Neri, den wir vor kurzem gefeiert haben, wenn jemand klopft, klopft Christus. Und das ist für mich eine absolut da gehe ich nicht hinter zurück. Das heißt, wenn jemand kommt und sagt, ich habe ein Problem, ich habe eine Frage, haben Sie mal Zeit, dann habe ich Zeit.
Ja, nachdem unsere Hörerin aus der Karlsruher Gegend anruft, kann ich mir vorstellen, dass es auch vielleicht um die Frage geht, kann man bei Ihnen mitleben? Haben Sie so ein Gästehaus oder sowas?
Ja, es gibt eine Holzhütte, man muss aber schon eine Mischung aus Indianer und Trapper sein, um da wirklich mehrere Nächte zu sein. Also ein Gästehaus habe ich nicht. Es gibt zwar hier in der Umgebung ein kleines Klösterchen von den Thüner Franziskanerinnen, da könnte man sich sozusagen, wenn Corona vorbei ist, im Moment geht's nicht, dann könnte man das machen. Und das ist so weit nicht von mir, da kann man mich dann sozusagen immer besuchen. Also hier übernachten, das würde nur gehen für jemanden, der extrem hart im Nehmen ist. Weil das ist kein Bad dabei, das ist nur einfach eine Holzhütte mit einem Bett drin. Mehr ist das nicht. Und dann, das ist schon für die meisten Menschen sehr gewöhnungsbedürftig.
Dankeschön für Ihren Anruf, Ihre Frage. Alles Gute nach Karlsruhe. Und dann hören wir Frau Stengel aus der Nähe von Landshut. Guten Morgen.
Ja, genau. Grüße euch Gott, sage ich jetzt mal gemeinsam, ihr beiden. Das ist eine wunderbare Sendung, da ich ja früher eine Bäuerin war, wir hatten 70 Rinder und da muss ich jetzt von den kleinen Viechern ein bisschen anfangen und zwar von den Enten und Gänsen. Ich hatte immer so 50 Enten und 20 Gänse und vorm Haus, also hinterm Haus war ein Garten, da waren Gurken angebaut. Ich hatte 4 Kinder, ich habe meine Gurken immer selbst eingemacht. Und die Enten, als sie dann mal und Gänse mal so Federn hatten und die Gurken, die sind so klein noch gewesen, die schmeckten ihnen sehr gut. Ich machte nur einen Pfiff und dann waren sie alle draußen. Oder wenn ich hinten rausging und sagte, wo geht ihr jetzt hin? Dann gingen sie hinter mir her wie eine Hundemeute, sage ich mal. Und das war sowas Wunderbares. Auch noch, als gehe ich jetzt zum Pferd. Wir hatten ein Pferd, mein Vater war schwer krank. Ich war damals 12 Jahre alt und das Pferd hatte nichts gefressen, nichts. Das hat die immer gewirrt. Dann sagte ich, da ich ja aus Bayern komme, jetzt komm, Fanal, jetzt schauen wir mal, ob Papp runterschaut vom Fenster. Dann bin ich rausgegangen, habe es an der Halfter gepackt und bin ich raus in den Hof. Dann sagte ich, Papa, komm, schau mal runter vom Fenster, wenn es geht. Und dann schaute er runter, das Pferd hörte seine Stimme, hatte die Ohren hochgestellt, ist rein in den Stall und hat gefressen. Die Tiere, ob das Enten, Gänse, Hühner, egal, Pferde, Rinder, ist egal, oder Schweine, die haben alle eine sehr, sehr sensible Seele. Und wenn man das spürt, so wie ich, meine Rinder das, und meine Tiere, das waren mein Ein und Alles. Mein Mann hatte sie nicht so gern, aber ich liebte meine Tiere, wenn ich sagte, ganz kurz ein Beispiel von einer Kuh, die hieß Lilly, und ich sagte, Lilly, komm, wir beide sind heute alleine. Sie brachte ein Kalb zur Welt. Ich sagte, ich helfe dir, aber du musst mir auch helfen. Okay, ich machte mich bereit und sagte, Lilly, komm. Lilly streckte die Füße, machte einen Druck und das Kalb rutschte bei mir über den Bauch. Nur so, wie man mit den Tieren umgeht, so geht man auch mit den Menschen um. Wenn man mit den Tieren liebevoll umgeht, mit Menschen liebevoll umgeht, verständnisvoll umgeht, dann ist die Welt gleich viel, viel besser. Und das haben wir nur unseren Herrn Jesus Christus und Gott Vater zu verdanken. Er schuf die Welt. Das ist mein Beitrag.
Vielen Dank, Frau Stengel, dass Sie uns das so erzählt haben, wie Sie als Landwirtin eben Tiere nicht nur einfach als Nutztiere gesehen haben, sondern wirklich als Mitgeschöpfe.
Ja.
Vielen herzlichen Dank für diesen Beitrag.
Gern geschehen. Dankeschön.
Alles Gute, Iden. Vielen herzlichen Dank. Dann hören wir weiter Frau Klein aus Freiburg. Frau Klein, ich grüße Sie.
Jetzt höre ich gar nichts mehr.
Ich höre Sie Hallo? Jetzt gut. Frau Klein, ja, wir hören Sie.
Ich habe mich abgeschaltet.
Nein, wir hören Sie, Frau Klein. Hallo?
Hallo, aber ich höre Sie ganz leise.
Oh, dann wichtig ist, dass wir Sie hören. Wir hören Sie gut.
Gut, okay. Also ich habe in der letzten Zeit wirklich ein großes Problem, wie Tiere gehalten werden, haben wir jetzt gehört und wissen wir in der Zwischenzeit schon viel, viel besser als früher. Aber wenn ich durch die Stadt gehe und sehe, wie die Eltern die ganz kleinen Kinder schon in Wagen legen, mit dem Gesicht abgewandt zur Stadt zu, dann wird mir fast schlecht, weil das ist die Phase, wo die Kinder doch lernen, von den Eltern und von den Eltern getragen werden sollen oder auch zumindest, also jedenfalls die Kinder sind da überfordert, das sieht man denen so an und gerade die Mütter stehen dann hinter ihnen mit dem Handy in der Hand und es ist wirklich, ich finde es schlimm, also da müssen wir ja auch mal was machen, oder?
Danke für den Beitrag, Frau Klein. Das wird mich wieder zu Maria Anna Lehnen zurückführen. Die Frage eben, wir sehen eben, wenn so eine Sensibilität für den anderen, für das Gegenüber, für das, was er wirklich braucht, nicht da ist, dann gilt das für Mensch wie Tier wahrscheinlich.
Ja, also sicherlich. Und gerade Kinder sind ja angewiesen auf uns. Sie können aus sich selbst nicht lernen und nicht leben. Und von daher denke ich, dass gerade in Großstädten wäre das schon wichtig, wenn man Kinder intensiv mit Tieren irgendwie zusammenbringt. Also das muss ja nicht unbedingt nur ein Wellensittich sein, aber ich glaube, dass das Leben mit Tieren für Kinder ein Reichtum bedeutet, den man meisten Menschen sich nicht vorstellen können. Wie man das machen könnte, da bin ich natürlich überfragt, das weiß ich nicht. Aber ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung mit meinen Tieren und auch mit den Besuchen in Kindergärten oder so, dass der Kontakt mit Tieren, selbst wenn er vielleicht nur ein, zweimal die Woche ist oder so, dass man bei den Kindern wirklich enorme Lernfortschritte gerade im emotionalen und sozialen Bereich feststellen kann. Und das würde ich mir schon wünschen, gerade bei Menschen, wo die Mütter oder bei jungen Menschen, wo die Mütter dafür kein Gespür haben. Hallo?
Ah, jetzt höre ich Sie wieder. Wunderbar. Da war eine Leitung unterbrochen. Jetzt höre ich Sie wieder. Ja, wir haben auf der einen Seite eben sehen wir, wie die Menschen auf der einen Seite mit den Tieren einfach auf das Verhältnis gebrochen ist, manchmal übertrieben Vermenschlichung des Tieres, manchmal einfach reine Nutztierhaltung und die werden gehalten wie ein Ding. auf der anderen Seite denke ich, wenn man mit Tieren umgeht und mit einfach Kontakt mit Tieren hat, wie Sie sagten, eben reklamiert haben, für Kinder ist es wichtig, Kontakt zu haben. Da sehen wir eben auch oft, dass die Tiere sind halt instinktivere Wesen. Das heißt, sie würden vielleicht instinktiv ihre Jungen so behandeln, wie die das brauchen. Wir als Menschen, das hat Frau Klein ja angemerkt, in einer Phase, wo das Kind ganz bewusst den Blick zur Mutter, den Kontakt, Blickkontakt zur Mutter haben will, drehen das Kind um und sieht die Mutter gar nicht mal, sondern stattdessen ganz viele Eindrücke aus der Stadt. Da geht uns wahrscheinlich manchmal auch der Instinkt für Umgang mit unseresgleichen verloren.
Also ich denke, dass wir von den Tieren viel lernen können. Vor allen Dingen, wenn ich bei mir Kleine habe, also Kitze, die geboren werden, das ist schon, erstmal ist das eine Riesenfreude. Es ist einfach schön, wenn eine Geburt geglückt ist. Und diese Hingebung, die meine Ziegenmamas dann haben an ihre Kleinen, die werden ja erstmal ganz gründlich abgeleckt, damit der Kreislauf in Schwung kommt, damit sie sozusagen auch eine Mutter Bindung aufbauen, eine intensive, das ist schon toll. Und vor allen Dingen, es ist nicht so, dass sie das so verzärteln. Das Kind, die werden schon manchmal ganz schön geschubst, so wenn sie irgendwo hingehen, wo sie nicht hin dürfen oder wenn sie noch nicht so groß sind, dass sie das mit dem Zaun kapieren, dass sie da nicht dran dürfen, dann sind die Mütter immer wirklich so zack dazwischen. Das heißt, sie drängen ihr Kind vom Stromzaum immer weg. Also da ist ein sehr liebevoller, aber auch sehr nachdrücklicher sozusagen Erziehungsprozess, den meine Ziegenmamas mit ihren Kleinen machen. Und woran ich mich jetzt gerade auch nochmal erinnere, ich weiß, dass Alice vor Jahren mal eine Totgeburt hatte, was sehr, sehr traurig war für mich, aber auch für Alice, denn die hat wirklich ihr Baby. Ich musste ihr das natürlich nach 2-3 Stunden wegnehmen und begraben. Und die hat aber ihr Kind, die hat es wirklich 3 Tage lang gesucht. Und die hat 3 Tage lang fast nicht gefressen, nicht gesoffen. Die hat nur, ist rumgelaufen und hat ihr Kind gesucht. Ich weiß, dass ich bin ins Haus gegangen. Ich konnte es nicht mit ansehen, weil das wirklich eine Trauer war, die war unbegreiflich oder fast nicht auszuhalten. Ne? Ja, war sie wirklich.
Ja. Genau, das ist wahrscheinlich, das zeigt auch da, wo die Tiere einfacher gestrickt sind, uns vielleicht auch zeigen können, dieses, was die Mutter zu ihrem Nachwuchs da, zu ihrem Kleinen hat, ist eine ganz intensive Bindung, ein ganz klares Aufeinanderbezogensein, auch eine totale Verlässlichkeit.
Ja.
Da scheren wir als Menschen ja manchmal aus, wenn Kinder mit wenigen Monaten in Kinderkrippen einfach wie selbstverständlich in manchen Teilen der Welt abgegeben werden und so. Das heißt, da sind wir dann als Menschen zwar mit der Fähigkeit ausgerüstet, uns zu reflektieren, manche Dinge in Frage zu stellen und so weiter. Aber es zeigt eben, dass wir es oft nicht zum Guten verwenden. Da lohnt es sich manchmal bei den Tieren zu schauen, wie sie das noch ganz natürlich instinktiv machen.
Mhm.
Eben auf der einen Seite kein Verzärteln und Verwöhnen, auf der anderen Seite aber eben diese unbedingte Dasein und Verlässlichkeit in der Zeit, in der das Jungtier es braucht.
Ja, das würde ich auch so sehen, ja.
Wir sehen, wir können vieles lernen und bedenken, wenn wir die Schöpfung beobachten. Maria Annalena lebt als Einsiedlerin mit Zwergziegen und einer kleinen Ziegenherde zusammen. Und sie hat uns hier in der Lebenshilfesendung Fokus Schöpfung erzählt, was wir von Ziegen über Gott und die Welt lernen können. Sie können auch viel, viel mehr dazu noch in dem Buch nachlesen von Maria Annalena, Ziegen wie du und ich. Das ist im Adeo Verlag erschienen. Sie finden aber die Angaben dazu und zu weiteren Büchern von Maria Annalena auch auf ihrer Internetseite. Und die wiederum finden Sie im Infofeld zu dieser Sendung unter www.horeb.org. Dann im Programm, wenn Sie dann zur 10 Uhr Sendung von heute gehen, auf dem Detailfeld, da sind verschiedene Angaben, unter anderem auch die Internetseite von Maria Annalena. Wenn Sie noch mehr über das Leben als Einsiedlerin hören möchten, dann finden Sie bei Radio Horeb im Podcast noch die Spiritualitätssendung vom 2. März des vergangenen Jahres, 2. März 2020. Da hat Maria Annalena in der Spiritualitätssendung über ihr Leben als Einsiedlerin gesprochen. Auch diese Sendung können Sie gerne nachhören. Vielen herzlichen Dank, Maria Annalena, dass Sie mit dabei waren hier in dieser Sendung Fokus Schöpfung. Vielen Dank. Wir wünschen Ihnen von Herzen Gottes Segen. Vielleicht ganz zum Schluss noch. Sie haben gesagt, ich habe Sie am Anfang gefragt gehabt, bevor wir auf Sendung gegangen sind, warum Sie eigentlich keinen Hund haben. Das wird man doch meinen, dass das eine Einsiedlerin besonders brauchen würde, wenn sie mit Ziegen unterwegs ist. Jetzt höre ich, es ist bei Ihnen auch noch der Wolf unterwegs. Warum kein Hund?
Naja, also ich würde gerne einen Herdenschutzhund haben, einen Mastiff Espanol, eine tolle Hunderasse, aber die kann ich mir nicht leisten. Die sind so teuer und da muss ich warten, ob ich eventuell hier bei unserem Gnadenhof, der in der Ecke ist, vielleicht einen jungen Hund übernehmen kann, den ich dann auch ausbilde. Aber im Moment ist das finanziell einfach nicht drin.
Ja, also ich habe gedacht, wenn irgendein Mastischzüchter hier zufällig zuhört, also es gibt eine Einsiedlerin, die hätte furchtbar gerne einen solchen, um ihre Ziegen vor dem Wolf zu schützen. Vielen Dank, Marie-Anna Lehnen, alles Gute.
Ich habe zu danken.
Ihnen, Gabi Fröhlich.